Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Aus Totenehrungen kommen wir im Moment ja gar nicht mehr raus. Na, jetzt auch noch Polen. Boah, ist da eine Heuchelei im Gange. Oder wie beliebt er war, der in ganz Europa als Nervensäge belächelte Lech Kaczynski. Mit dem wollte doch keine Sau was zu tun haben. Jetzt ranken sich die Verschwörungstheorien wie Efeu. Ja, haben die Piloten einen Fehler gemacht oder haben sie was genommen? Wird ja alles erklärt, wenn der Stimmenrekorder ausgewertet wird. Die Fragen der Piloten, die Sicht ist schlecht. Landen wir besser in Minsk? Und von hinten die bellende Anweisung: Sie landen hier sofort, das ist ein Befehl, ich bin der Präsident.
Ja, das war eine Passage aus der letzten Ausgabe der ZDF-Satire-Sendung Neues aus der Anstalt. Diese Passage habe deutsch-polnische Irritationen nach einem Bericht des neuesten Spiegel ausgelöst. ZDF-Programmdirektor Thomas Bellut glättete darauf in Mainz in einer Stellungnahme für das polnische Fernsehen die Wogen. Man bedauere, wenn man Gefühle verletzt haben sollte, aber es handele sich nun mal um eine Satire. Der Kabarettist habe die Rituale rund um Trauerfälle anprangern wollen. ZDF-Sprecher Alexander Stock bestätigte dies heute. Es ist nicht 100% mein Humor, sagte Bellut dem Nachrichtenmagazin Spiegel zufolge, aber wir mischen uns da nicht ein. Das Radio 1 Medienmagazin auch nicht in der Ausgabe vom 24. April 2010, aber wir mischen uns ein in die Neuordnung der Rundfunkfinanzierung. Vor der Diskussion eines, wenn man so will, neuen Rundfunkänderungsstaatsvertrages. Dann werden wir berichten, was passiert ist nach einer Abschaltung von Bürgerradios in Sachsen, sowie wir werden mal fragen, was denn das neue Medienratsmitglied Markus Beckedahl von Netzpolitik.org überhaupt in diesem Gremium will. Und das alles natürlich, wie immer,
vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Die AD hat wieder Schlagzeilen produziert in dieser Woche. Mehmet Scholl wird AD-Fußballexperte bis 2012. Dann das Nachtmagazin weiter mit Ingo Zamperoni. Das erste Dokumentation am Montag soll gestärkt werden. Umfangreiche Löschungen in den Telemedienangeboten der ARD. Und das betrifft mehr als 100.000 Dokumente. Der WDR übernimmt 2011 den ARD-Vorsitz. Soweit also Meldungen zur ARD, die Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten in Deutschland in dieser Woche selbst produziert hat. Nun sind wir ja nicht die Vertonabteilung der ARD-Pressestelle. Da verweise ich Sie in diesem Fall bei Bedarf auf die Homepage der ARD. Wir vom Medienmagazin von Radio 1 fragen auch schon mal nach, was vielleicht noch nicht pressemitteilungswürdig ist. So auch mein Kollege Werner Lange in dieser Woche in Leipzig, als die Intendantinnen und Intendanten wieder zusammenkamen. Und mein Kollege hatte die Gelegenheit, den ARD-Vorsitzenden Peter Butkus, zugleich SWR-Intendant, zu fragen, wie es denn vorangeht bei dem Thema, was uns alle hier betrifft. Die Sie jetzt hier auch zuhören, am Anfang der Sendung haben Sie es gehört, den Trailer. Diese Sendung verdanken Sie ja ausschließlich der Zahlung der Rundfunkgebühr. Und da gibt es ja zumindest von der Politik Überlegungen, wie man dieses Modell verbessern kann. Und dazu jetzt Peter Butkus, wie inzwischen die Situation ist.
Es geht im Prinzip um zwei unterschiedliche Grundvorstellungen. Zum einen der alte geräteabhängige Bezug, wie wir ihn im Moment haben. Und das andere Modell ist der Haushaltsbezug, wo man also sagt, jeder Haushalt in Deutschland, der ja auch typischerweise Medien empfängt, jeder Haushalt ist mit mehr als einem Mediengerät im Durchschnitt ausgestattet und deshalb wird einfach dieser Haushalt als Bezug für einen entsprechenden Beitrag herangezogen. Das sind aber nur Grundüberlegungen. Da steckt auch der Teufel im Detail oder kann jedenfalls dort stecken und deswegen kommt es sehr genau darauf an, wie das umgesetzt wird, wie die Konzepte tatsächlich aussehen und da ist noch kein Modell richtig zu einer Serienreife oder Umsetzungsreife hin entwickelt worden. Das wird in den nächsten Wochen und Monaten geschehen. Insofern stehen wir unter sehr großem Zeitdruck. Im Moment kann man aber noch nicht sagen, Sie sind für das eine oder das andere Modell. Zunächst einmal muss die Politik festlegen, was sie denn verfolgt. Dann werden wir gefragt werden. Wir können in Anhörungen unsere Vorstellungen sicherlich einbringen. Das wird abgewogen werden. Und um diesen Zeitpunkt herum müssen wir dann auch definitiv festlegen, wie unsere Haltung dazu ausschaut.
Sehr viel zeitlichen Raum hat weder die Politik noch ARD und ZDF. Wenn man denn an das Ende der Gebührenperiode denkt und die neue Gebührenperiode soll sozusagen mit der Neuordnung der Rundfunkfinanzierung auch tatsächlich beginnen. Das heißt, man hat jetzt eigentlich nur ganz wenig Zeit, diese ganzen Dinge tatsächlich festzulegen, wie zum Beispiel auch Werben und Sponsern bei ARD und ZDF. Die Politik geht davon aus, dass das Ganze finanziell neutral gestaltet werden soll. Gleichzeitig gibt es aber eben auch Lobbyisten, die sagen, zum Beispiel aus dem Privatfernsehbereich, die sagen, ARD und ZDF brauchen eigentlich überhaupt keine Werbung. Und wenn man diese Finanzierung gegenrechnet, dann käme es eigentlich nur auf 50 Cent eigentlich zusätzlich an. Und das könnten ARD und ZDF locker wegstecken. Wie weit ist die Politik mit diesen Gedanken?
Die Politik ist noch mittendrin in ihren Überlegungen und sicherlich sind solche Vorstellungen wie die, die Sie gerade angesprochen haben, in erster Linie dazu gedacht, der Politik zu vermitteln, weg mit der Werbung und möglichst wenig Ausgleich. Das ist klar zielgerichtet, da soll das öffentlich-rechtliche System geschwächt werden. Da geht es nicht um die Begriffe, die da vordergründig in Rede stehen, fairer Wettbewerb, Systemreinheit, sondern es geht wirklich darum, einen guten Teil des Gebührenaufkommens sozusagen auf eine Kompensation verwenden zu müssen, damit insgesamt das System zu schwächen und die Wettbewerbslage in Deutschland neu zu bestimmen, im Sinne, dass ökonomische Interessen einfach mehr gewichtet werden als gesellschaftliche Interessen, als das, was die Bürger wollen. Und gerade was die angedachte oder vorgestellte Modellrechnung angeht, mit den 50 Cent, das ist nun eine buchstäbliche Milchmädchenrechnung, die von Fehlern und falschen Annahmen nur so strotzt. Man spürt die Absicht und ist verstimmt.
Die Generalsekretärin der ARD müsste eigentlich jetzt Sicherheit bekommen, wie es in Zukunft weitergehen wird mit diesem Posten. Haben sich die ARD-Intendanten eigentlich mal Gedanken darüber gemacht, wie dieser Posten tatsächlich von der Ausgestaltung her zu definieren ist?
Das war ja schon von Beginn an eine Überlegung und natürlich machen wir uns da permanent drüber Gedanken. Wir sehen im Moment natürlich auch Sparzwänge allenthalben, denen wird sich auch das Generalsekretariat nicht entziehen können, aber die personelle Frage, die ist noch in weiter Ferne. Der Vertrag reicht meines Wissens bis zum Jahr 2011.
Im Moment werden gerade Frequenzen versteigert und zwar im UHF-Bereich, die Kanäle 60 bis 69, da befürchten ARD und ZDF, dass die Fernsehprogramme gestört werden. Was wird man dann tun, wenn tatsächlich diese Rundfunkteilnehmer, die auf diesen Kanälen Fernsehen schauen, in Zukunft gestört werden? Können ARD und ZDF dann Regressansprüche stellen oder sagen, wir möchten dafür andere Frequenzen haben?
Das ist eine interessante juristische Frage, die meines Wissens auch noch nicht vollends geklärt ist. Tatsache ist, nicht nur ARD und ZDF, sondern auch die privaten Fernsehveranstalter haben sich gegen diese Umwidmung der Frequenzen gewendet, die letzten Endes zu massiven Störungen des Fernsehempfangs führen können. Wir sind damit nicht durchgedrungen. Man hat nicht mal abgewartet, das Ganze zu testen, sondern hat sozusagen ein Risiko auf sich genommen und das Risiko wird letzten Endes auch den Fernsehzuschauern ja aufgebürdet. Ich weiß nicht, wie die Rückabwicklung gegebenenfalls aussehen könnte, wenn sich diese Befürchtungen bewahrheiten sollten. Wir haben auf jeden Fall gegen diese Entscheidung der Lizenzierungsbehörde, der Regulierungsbehörde geklagt. Diese Klage ist aber noch nicht entschieden.
Soweit Peter Butkus, er ist der ARD-Vorsitzende und SWR-Intendant im Gespräch mit Werner Lange. Wenn Sie Twitter nutzen, werden Sie merken, ich habe ein Thema runterschlagen. Eigentlich unverzeihlich, weil es sich um eine Neuerung handelt. Es gibt den Cibis Medienpreis nämlich jetzt auch für Online-Auftritte. Der Cibis Medienpreis ist ja ein Preis von der Cibis Medienstiftung in Europa. Er will Journalistinnen und Journalisten in Deutschland und Europa für Themen Integration und kulturelle Vielfalt sensibilisieren. Und wie erwähnt, gibt es jetzt auch einen, der nicht nur Radio und Fernsehen Beiträge prämiert, die sich darum verdient gemacht haben, sondern auch Internetangebote. Und bevor wir hören, wer den diesjährigen ersten Cibis Online-Preis gewonnen hat, hören wir nochmal ganz kurz Beate Winkler. Sie ist Mitglied im Kuratorium der Cibis Medienstiftung und hatte 9 Jahre die EU-Beobachtungsstelle von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit geleitet. Sie erklärt uns, warum es jetzt einen Online-Preis gibt.
Der Cibis Online-Preis ist von ganz besonderer Bedeutung, weil er Jugendliche inspirieren und informieren soll zum Thema nicht nur Rechtsextremismus, sondern wie kann man kompetent und sensibel mit kultureller Vielfalt also umgehen. Es ist deswegen so wichtig, diese Zielgruppe zu erreichen, weil sie gerade eine besondere Sehnsucht nach Zugehörigkeit hat, die von Rechtsextremisten häufig benutzt und ausgenutzt wird. und sie dadurch anzieht. Und das verbindet sie auch mit den Jugendlichen, die einen sogenannten, ein furchtbares Wort, Migrationshintergrund haben, weil es bei beiden auch um die Frage von Zugehörigkeit und von Sehnsucht nach Zugehörigkeit also geht. Und ich glaube, mit der Schaffung dieses Preises ist CIVES ein neuer Schritt in eine neue Dimension gelungen, also einmal Jugendliche noch stärker zu binden und eben sehr aktuell, sehr kurz, sehr inspirierend zu informieren und zu inspirieren.
Es gab 99 Einreichungen, darunter unter den letzten dreien war zum Beispiel www.kantara.de, Dialog mit der islamischen Welt von der Deutschen Welle und Partner und auch metropolistv.nl, das ist ein niederländischer Auftritt, wo 50 Reporter rund um die Welt zu einem Thema aus lokaler Perspektive ein Thema bearbeiten, aber gewonnen hat schließlich dieses hier.
Netz gegen Nazis hilft mit Rat und Tat gegen Rechtsextremismus. Die Seiten bieten einen umfassenden Überblick über aktuelle Erscheinungsformen des Rechtsextremismus und vermitteln grundlegendes Wissen zum Thema.
Nazis sind intolerant, rassistisch, menschenverachtend und antidemokratisch.
Das Webangebot demontiert rechtsextreme, rassistische und antisemitische Ideologieansätze.
Ich bin gegen Nazis, weil ich zeigen will, dass ich in einem weltoffenen und toleranten Land lebe.
Solidarisierung via Online. Diese Webseite bietet Vernetzung, sie bietet Schutz.
In der Jury sitzt unter anderem auch Professor Andreas Zick von der Uni Bielefeld. Er hat den Lehrstuhl Sozialisierung und Konfliktforschung inne. Er ist zudem Mitglied im Institut für interdisziplinäre Gewalt und Gewaltforschung. Und ihn fragte ich, warum diese Seite, immerhin bekommt man mit dem CIVES Online-Preis 5000 Euro, warum diese Seite Netz gegen Nazis preiswürdig sei.
Sie ist sehr gut aufgebaut. Sie hat neben den journalistischen Inhalten, die wir durchgegangen sind, die wir geprüft haben, also der journalistische Qualität stand an erster Stelle, aber dann passt eben der Inhalt auch zu der Form. Wenn man sich den Aufbau der Seite anguckt, und das ist jetzt für mich als ein Sozialforscher interessant, er ist nach Sparten aufgebaut, die Menschen abholen kann, die Leserinnen und Leser erreichen kann. Und diese Sparten sind wichtig für zivilcouragiertes Handeln gegen Rechts, denn das will die Seite im Grunde genommen fördern. Also ein Beispiel, es findet sich dort zuerst eine Wissenssparte. Ich muss zuerst wissen. Dann geht es um Handeln, Strategien. Wissen alleine reicht nicht. Wissen über Rechts, wir wissen viel über Rechts, wir kennen aber nicht die Strategien. Darunter leiden viele Menschen. Und so geht das auf der Seite weiter. Und da passt der Inhalt zu der Form und zu dem Medium online, was ja unglaublich schnell sein muss, was informativ sein muss, was multimedial sein muss, was Menschen vernetzen muss und.
Nun ist das Web ja so unendlich in der Vielschichtigkeit und Rechtsextremismus wird bestimmt auch von anderen Seiten dokumentiert oder es wird Hilfestellung gegeben. Aber was ist das Besondere an dieser Seite, die hier ausgezeichnet wurde?
Ich glaube, im Vergleich zu anderen Seiten ist es die Professionalität. Netzgegennazis.de hatte immer vor, eine journalistische Seite zu sein, die couragiertes Handeln fördern kann. Und das erreicht sie. Bei anderen Seiten ist das nicht der Fall. Es gibt auch gute andere Seiten. Auch sie bieten eine Vielfalt an Informationen. Aber wenn Sie mal surfen im Internet, dann werden Sie zu netzgegennazis.de kommen. Das macht die Qualität aus. Die Seite ist ja im Übrigen mit anderen verbunden. Wir dürfen jetzt beim Online, ist ja so ein Charakteristikum, dass es da eine Gemeinde gibt, ein großes Netzwerk an verlinkten Seiten. Und ich glaube, dass netzgegennazis.de so ein Zentrum, ein Knotenpunkt ist, weil sie die Seite so professionell aufgebaut ist.
Für wie wichtig halten Sie diese Seite tatsächlich im Spektrum der journalistischen Seiten, aber auch im Spektrum von Hörfunk, Fernsehen und Print?
Also das Online-Angebot geht dahin, wo sich vielfach der Journalismus zurückgezogen hat, weil schlichtweg im Journalismus gestrichen wird. Es wird radikal gekürzt, es wird radikal eingespart, es wird radikal umgestellt und Rechtsextremismus ist ein unangenehmes Thema. Alle Beiträge sind ja wichtig. Im Hörfunk finde ich viele Beiträge. Ich finde viele Beiträge im Fernsehen. Ich brauche auch das visuelle Bild. Das ist schon, das ersetzt jetzt nichts. Aber netzgegennazis.de ist da, wo kein Hörfunk mehr ist und wo auch kein Fernsehen mehr ist. Und das beobachte ich mit Sorge, dass Rechtsextremismus, sagen wir mal, in den etablierten Medien zum Randthema wird. Manchmal auch ganz bewusst bewusst ignoriert wird und nicht berichtet wird. Es gab ja eine lange Strategie auch der großen Medien, nicht so sehr zu berichten über den Rechtsextremismus. Online wird aber weiter nach Informationen gesucht. Und netzgegennazis.de, wenn man auf die Seiten geht, wird man sehr schnell sehen, dass sie tatsächlich aus Orten berichten. Der Rechtsextremismus konzentriert sich sehr stark lokal und aus diesen Räumen berichten kann in einer großen Geschwindigkeit. Und da ist der Hörfunk, da ist das Fernsehen, das ist träger als so ein Online-Angebot. Insofern erachte ich dieses als sehr hoch, aber es verweist eben auch auf ein Manko in den anderen Medien wie Hörfunk und Fernsehen. Da ist Nachholbedarf.
Zumal sich rechtsradikale Parteien oder Gruppierungen auch verstärkt im Netz ja äußern und gar nicht so in den klassischen Medien.
Ganz genau, das ist der wichtige Punkt. Ehrlich gesagt ist die rechtsextreme Szene im Netz besser aufgestellt. Sie ist besser aufgestellt zum Teil als viele, viele etablierte Medien. Da wird das Social Networking wird dort betrieben, es wird dort online und wahnsinnig schnell berichtet über Vorfälle, es wird dort Propaganda betrieben. Das geht bis weit hinein in den Rechtspopulismus, wo wir gar nicht mehr erkennen, dass das in irgendeiner Weise Rechtsextremismus ist. Das ist sehr professionell und sehr gefährlich. Das ist seit Jahren so. Also da gibt es große Ungleichgewichte. Ich glaube, dass die rechtsextreme Szene im Netz, was ihre Ideologien, ihre rassistischen Ideologien betrifft, viel besser aufgestellt ist als die demokratische Seite.
Professor Andreas Sick, er ist von der Uni Bielefeld und saß in der Jury des Civitas Online-Preises. Natürlich soll jetzt auch die Preisträgerin Simone Raphael zu Wort kommen. Sie ist die verantwortliche Redakteurin von netzgegennazis.de.
Die Seite ist entstanden im Mai 2008. Also wir haben jetzt sozusagen unser zweijähriges Jubiläum quasi fast erreicht. Ursprünglich ein Projekt gewesen von der Wochenzeitung Die Zeit, die das Ganze initiiert hat, es aber eigentlich nur als kurzfristiges Projekt angesehen hatte, was dann aber so starke Resonanz gefunden hat und offenbar so einen großen Bedarf getroffen hat, dass es dann weitergeführt wurde, jetzt unter Schirmherrschaft sozusagen der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und dort mache ich die Seite seit Januar 2009. Und wir sind so aufgestellt, wir haben zwei halbe Stellen, die sich um die Seite kümmern. Eine halbe Stelle Redaktion, die andere halbe Stelle für die Moderation der Foren. Dazu kommt natürlich ein Netzwerk aus Autorinnen und Autoren, die mit uns zusammenarbeiten.
Was ist die eigentliche Zielsetzung Ihrer Seite? Ist das mehr das dokumentarische Auflisten von Realität oder verstehen Sie sich auch, sagen wir mal, aufklärerisch zu sein, Kommunikation herzustellen?
Das ist ja das Tolle am Internet, dass es so viele verschiedene Facetten hat. Deswegen haben wir versucht, auf der Seite beides zu kombinieren. Auf der einen Seite Informationen so aufzuarbeiten, dass man sie einfach und schnell finden kann, zu speziellen Bereichen, die man vielleicht gerade sucht. Und falls man doch Informationen nicht findet, weil keine Website und nichts alles beinhalten kann, haben wir halt einen Forenbereich, in dem Leute Fragen stellen können über die Dinge, die ihnen wirklich im täglichen Leben passieren. Aufkleber, die sie vor ihrem Haus finden und wo sie sich denken, ist das jetzt eine rechtsextreme Kameradschaft oder warum hängen die da Todesstrafe für Kinderschänder hin oder ähnliche. Solche Fragen können dann gestellt werden in den Foren und werden dann von den Userinnen und Usern und auch von Experten diskutiert.
Welche Formen des Rechtsextremismus dokumentieren Sie eigentlich? Gibt es da auch den sogenannten alltäglichen Rechtsextremismus, der sich nicht in Parteien artikuliert?
Ja, natürlich. Also der Bereich Rechtsextremismus ist ja sowieso schon mal sehr viel gefächert. Wir versuchen aber tatsächlich auch auf der Website darüber noch hinauszugehen, weil ich glaube, Rechtsextremismus, also rechtsextreme Parteien, Kameradschaften, ist das eine Problem irgendwie, was natürlich für viele Leute sehr klar ist, dass das in der Demokratie nicht akzeptabel ist, dass die Menschen herabsetzen. Bestreiten, dass die Menschen gleichwertig sind, aber solche Einstellungen gibt es halt tatsächlich auch in der sogenannten Mehrheitsgesellschaft, irgendwie Rassismus, Antisemitismus, Feindseligkeit gegenüber Obdachlosen beispielsweise irgendwie und all diese Facetten versuchen wir natürlich auch mit zu bearbeiten, weil das die Grundlagen sind, wo Rechtsextreme andocken können, also wo sie vielleicht mit Meinungen dann auch vorstoßen können und im Endeffekt dafür sorgen, dass der soziale Frieden gestört wird.
Wie messen Sie Erfolg?
Erfolg messe ich persönlich eigentlich daran, einerseits natürlich wie alle Menschen, die Webseiten machen, an den Besucherinnen und Besuchern der Seite. Es hat natürlich aber auch eine qualitative Komponente, irgendwie wenn ich merke, dass sich Menschen ratsuchend an uns wenden, wir denen helfen können, wir ihnen, und es gibt halt die Fragen über die Foren. Es gibt natürlich auch unglaublich viele Fragen an die Redaktion, die nochmal reingehen. Und wenn man merkt, man kann den Leuten entweder vor Ort weiterhelfen, wo gute Ansprechpartner sind, oder ihre Fragen direkt beantworten, dann ist das natürlich eine große Erfolgsqualität für uns.
Daran merke ich, dass Sie nicht daran gedacht haben, mal Preisträgerin zu sein. Aber dennoch ist das natürlich eine gesellschaftliche Anerkennung durch den Civis Medienpreis. Wie gehen Sie jetzt damit um?
Ich bin total begeistert, muss ich sagen, weil ich merke, dass zum einen ist es für mich natürlich eine Anerkennung meiner Arbeit, das ist großartig und eine Ermutigung weiterzumachen. Zum anderen merke ich, es legt eine große Aufmerksamkeit auf die Seite, das freut mich natürlich sehr, weil natürlich unser Ziel ist, die Inhalte auch an den Mann und an die Frau zu bringen. Und ich muss sagen, es ist praktisch auch eine ganz schöne Abwechslung. Ich kriege natürlich sonst auch von Userinnen und Usern ab und zu Zuspruch, allerdings kriege ich auch sehr viele E-Mails oder Besprechungen in der rechtsextremen Szene, die eher dahin gehen, dass sie uns die schlimmsten Dinge an den Hals wünschen. Und insofern ist es schön, mal einen Preis zu bekommen, der auch noch die Arbeit weiter fortführen lässt und diese Anerkennung zu merken.
Das ist das, was Professor Zick ja eigentlich auch meinte, dass Ihre Arbeit schon gefährlich ist, die Sie da weltweit publizieren, und dass Journalismus immer mehr abtaucht. Dass es also schon mutig ist, sowas zu präsentieren. Ist Ihnen das irgendwie bewusst gewesen, als Sie sich dafür engagiert haben, dass das auch Konflikt bedeutet?
Nein, dass das natürlich Konflikt bedeutet, das war einem schon vorher klar. In welchem Ausmaß es das bedeutet, das lernt man dann ehrlich gesagt erst im Laufe der Arbeit. Ich muss aber trotzdem nach wie vor sagen, ich habe großen Respekt vor den Menschen, die tatsächlich lokal in kleinen Orten gegen Rechtsextremismus arbeiten, die wirklich ganz konkreten Gefährdungslagen ausgeliefert sind. Bei uns ist es tatsächlich, Gott sei Dank, toi toi toi, muss man sagen, bisher eher virtuell, aber zum Beispiel jetzt, als der Civis Online-Preis bekannt gegeben wurde, finde ich dann natürlich eine Besprechung auf entsprechenden rechtsextremen Webseiten auch, wo dann Kommentare drunter stehen wie, ach, da könnte man ja gut mal eine Autobombe hinschicken, aber das Brandenburger Tor ist so nah, deswegen machen wir es diesmal nicht, vielleicht wann anders. Ist natürlich unangenehm, auf der anderen Seite zeigt es, wir ärgern die, wir machen was richtig, und das ist natürlich auf diese Art und Weise dann auch wieder eine Bestätigung.
Simone Raphael, verantwortliche Redakteurin von netzgegennazis.de. Zwischen den Wörtern ist ein Bindestrich. Sie finden den Link auch unter twitter.com/medienmagazin. Früher hieß ja mal Radio 1, hören Sie Orange? Wir hören gleich Blau, aber zuvor noch...
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Seit letzten Samstag schweigen in Sachsen die Bürgerradios, Coloradio, Radio T und Radio Blau. Warum? Gleich mehr. So unterschiedlich kann es in der Bundesrepublik Deutschland sein, während in Berlin-Brandenburg Frequenzen ausgeschrieben wurden. Low-Power-Frequenzen, die von freien Radios und Radiogruppen genutzt werden sollen, scheiterte letztes Wochenende vorerst das nicht kommerzielle Bürgerradio über UKW in Sachsen. Zugeschaltet aus Leipzig ist Andreas March, er ist Vorstandsvorsitzender des Radiovereins Leipzig. Wie sieht es eine Woche nach dem Abschaltschock aus?
Ja, hallo. Erstmal, wie sieht's bei uns aus? Der Schock saß tief. Mittlerweile erholen wir uns langsam davon, dass wir ab vergangenen Samstag nur mehr im Internet zu hören sind. Und natürlich wird hinter den Kulissen ganz kräftig daran gearbeitet, dass wir bald wieder auf UKW zu hören sind.
Was war denn jetzt genau die Ursache der Abschaltung? Also man muss dazu sagen, ihr seid sozusagen ja nur ein Fenster im Apollo-Programm. Aber warum werdet ihr nicht mehr weiter ausgestrahlt?
Na, zum einen, oder vielleicht als erstes, es wird immer gerne gesagt, wir sind ein Fenster im Apollo-Programm. Das ist nicht ganz richtig, oder eigentlich ist es gar nicht richtig, denn wir teilen uns diese Frequenz mit Apollo Radio. Das ist das Mantelprogramm, das letztlich für uns gesucht wurde. Die Vorgeschichte ist die, dass Frequenzen gesucht wurden für die freien Radios in Sachsen. Das betrifft Coloradio in Dresden und Radio T in Chemnitz, genauso wie Radio Blau in Leipzig. Und dann wurden diese Frequenzen ausgeschrieben, um ein Mantelprogramm zu finden. Wir haben ebenso wie Apollo Radio, jedes Radio für sich, eine eigene Lizenz, die besagt, dass wir 49 Stunden in der Woche senden dürfen. Wie kam es jetzt dazu, dass uns Apollo Radio vom Sender hat nehmen lassen? Wir haben ab Januar Rechnungen nicht bezahlt. Bis Ende vergangenes Jahr war es so, dass es eine Kooperationsvereinbarung gab zwischen den freien Radios und Apollo Radio, die besagte, dass Apollo Radio die Sende- und Leitungskosten für die freien Radios übernimmt. Und diese Kooperationsvereinbarung ist ausgelaufen Ende vergangenes Jahr. Und Dann gab es eine ganze Menge Verhandlungen zwischen uns und Apollo Radio, ob es denn möglich wäre, diese Kooperationsvereinbarung weiterlaufen zu lassen. Die Bedingungen, die daran geknüpft waren, die waren für uns unannehmbar. Es gab beispielsweise den Vorschlag, dass wir von 21 Uhr bis 4 Uhr morgens senden könnten, wenn wir eben werberelevante Zeit oder besser vermarktbare Zeit dem privatkommerziellen Radio Apollo Radio überlassen könnten. Und da wir das abgelehnt haben, war der Fall eingetreten, dass Apollo Radio sich nicht mehr verantwortlich dafür sah, unsere Sende- und Leitungskosten zu bezahlen und uns die Rechnungen weitergeleitet hat, die Media Broadcast Apollo Radio gestellt hat. Und wir haben gesagt, wir möchten als allererstes wissen, auf welcher Rechtsgrundlage diese Rechnungen eigentlich an uns weitergereicht werden. Die Rechnungen wurden weitergestellt, wir wurden angemahnt, aber das, was nicht gemacht wurde, war uns zu sagen, warum die Kosten für die Sendeleitungen und für die Abstrahlung über die Sendemasten von Media Broadcast uns in Rechnung gestellt werden. Das ist erstmal, denke ich zumindest, eine ganz legitime Frage, die man stellen kann, denn wir haben überhaupt gar keine Verträge. Wir haben keine Verträge mit Media Broadcast, also dem Sendemastbetreiber, und wir haben keine Verträge mit Apollo Radio.
Wäre die Lösung das Problem nicht, dass man tatsächlich diese Verträge aushandeln würde mit dem Senderbetreiber Media Broadcast und dann völlig unabhängig wäre von Apollo Radio?
Ja, das ist der nächste Schritt, den wir sozusagen forcieren würden, nämlich dass es darum geht, ganz eindeutige vertragliche Grundlagen zu schaffen zwischen uns, Apollo Radio oder uns und Media Broadcast, dass wir diese Rechtsgrundlagen eindeutig machen, dass klar ist, wer das Geld bekommt, dass wir ja für das Jahr 2010, jetzt für Radio Blau gesprochen, zum Beispiel von der Stadt Leipzig auch zur Verfügung gestellt bekommen.
Bei der ganzen Sache könnte möglicherweise auch die Sächsische Landesmedienanstalt Hilfestellung geben. Wie sieht's denn da aus?
Na, im Moment sieht's sehr schlecht aus. Also wir sind vom Sender genommen worden und das ist ja auch nochmal, was man sich überlegen muss. Wir haben Rechnungen nicht bezahlt und normalerweise wird sowas wie ein gerichtliches Mahnverfahren eingeleitet oder es gibt einen Zivilprozess um nicht bezahlte Rechnungen. Und Apollo Radio hat ein ganz anderes Mittel gewählt. Die haben uns einfach vom Sender genommen, um gewissermaßen eine Zahlung zu erzwingen. Weil wir sagen, dass uns das in unserer Rundfunkfreiheit einschränkt, haben wir die Landesmedienanstalt als Aufsichtsbehörde informiert darüber und erwarten eigentlich von der Landesmedienanstalt, dass sie einschreitet. Die Landesmedienanstalt hat aber gesagt, sie mischt sich nicht ein, sie sieht eine zivilrechtliche Auseinandersetzung. Das lassen wir uns nicht gefallen. Wir haben daraufhin die Staatskanzlei als Rechtsaufsicht der Landesmedienanstalt informiert. Und die Staatskanzlei hat uns gestern signalisiert, dass sie Handlungsbedarf sieht und dass sie ein sogenanntes Rechtsaufsichtsverfahren einleitet, also eine Stellungnahme der Landesmedienanstalt anfordert, um dann zu prüfen, ob die Landesmedienanstalt als Aufsichtsbehörde tatsächlich das gemacht hat, was sie machen soll oder unterlassen hat, was sie eigentlich machen soll, nämlich einschreiten und dafür zu sorgen, dass wir trotz der ungeklärten Rechtsgrundlage auf jeden Fall erstmal wieder auf UKW senden können. Das ist eigentlich die aktuelle Entwicklung. Und unabhängig davon geht es natürlich jetzt erstmal darum, mit Media Broadcast und Apollo Radio zusammen, möglicherweise auch mit der Landesmedienanstalt zusammen, dafür zu sorgen, dass dann eben ganz klare vertragliche Grundlagen herrschen. Nochmal, das Geld ist da. Wir sind auch bereit zu zahlen, aber wir sind erst bereit zu zahlen, wenn wir wissen, an wen wir zahlen und ob derjenige tatsächlich auch einen Zahlungsgrund hat.
Wie gehen denn eure Hörer zurzeit mit dem Rauschen um?
Die meisten rufen mich an und fragen, wann wir wieder auf UKW zu hören sind. Das ist tatsächlich so. Und gut, viele weichen, denke ich jetzt mal, auf den Stream aus. Da sind wir ja noch zu hören. Und was wir eben sagen, ist, dass wir bestrebt sind, dass wir alles unternehmen eigentlich, um möglichst schnell wieder auf UKW zu hören sind. Was nicht heißt, dass wir uns, weil das manchmal auch so ein bisschen wirkt, als würden wir da jetzt auf eine veraltete Technologie setzen, das ist, denke ich, nicht so. Also wir wollen das machen, solange es alle anderen machen. Wir wollen uns da auch für die Zukunft nichts verbauen. Also auch wir würden ganz gerne digital werden, wenn es alle anderen werden. Und im Internet sind wir zu hören mit Livestream und all das andere, was da auch mit dazugehört, Social Communities und so weiter und so fort. Das ist auch bei uns längst angekommen und damit arbeiten wir auch. Das wollen wir eigentlich auch weiterentwickeln, auch für die nicht kommerziellen Lokalradios. Aber wie gesagt, solange UKW der Standard ist, solange wollen wir auch dabei sein.
Ja.
Der Medienskandal der Woche.
Genau, so war es. Ich war verbunden mit Andreas March. Er ist der Vorstandsvorsitzende des Radiovereins Leipzig und ist auch Radio Blau-Mitarbeiter, kommt allerdings jetzt wegen der aktuellen Umstände nicht dazu, Programm zu machen. Radioblau.de. Radio 1 Medienmagazin in der Ausgabe vom 24. April. Und wenn ich sagte, so unterschiedlich kann die Situation in der Bundesrepublik Deutschland sein und Berlin-Brandenburg eher so ein bisschen positiv darstellte, so muss man natürlich relativierend sagen, dass freie Radios in Berlin schon seit Jahren auf Antenne wollen. Das erste Privatradio, wir erinnern uns, war schon Radio 100, aber ist ja dann, die Umstände haben ja vielleicht alle noch so ein bisschen im Kopf, Radio Energy geopfert worden, mehr oder weniger. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. Am Telefon ist jetzt Markus Beckeler von netzpolitik.org. Hallo.
Hallo.
Ja, natürlich müssen wir ganz kurz noch über freie Radios reden, denn obwohl du eine Online-Seite machst, netzpolitik.org, hängt sozusagen das freie Radio für dich dann doch nicht allzu weit weg vom Herzen. Warum eigentlich?
Ich glaube, wir haben in Berlin eine sehr vitale Szene an jungen Medienmachern, die alle gemeinsam ein freies Radio bespielen wollen. Und wenn wir diese Kreativität und diese Motivation nicht nutzen, dann vergeuden wir vielleicht etwas an unserem Standort.
Wo klemmt es denn zurzeit nach deiner Meinung?
Was fehlt, ist halt eine Frequenz, die mal ein bisschen langfristiger bespielt werden kann. Bisher gab es in den letzten Jahren immer nur kurze Bespielungen, die dann immer für 3 Monate, ein bisschen länger auch teilweise, liefen. Und so ein bisschen Investitionssicherheit wäre doch mal ganz gut für die freie Radioszene.
Mit dieser Meinung, mit dieser Haltung bist du vielleicht genau der Richtige für den Medienrat der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Du wurdest vom Abgeordnetenhaus am letzten Donnerstag, glaube ich, war das, gewählt für den Medienrat. Die nächste Sitzung ist irgendwann Mitte Mai. Also du bist noch nicht eingeführt. Mit welcher Ambition hast du dich denn für dieses Amt beworben oder hat man dich gerufen?
Man hat mich gefragt, ob ich für den Medienrat kandidieren möchte. Und ich habe mir das kurz überlegt, weil auf den ersten Blick es um klassische Medienpolitik geht und ich mich hauptsächlich mit Netzpolitik beschäftige. Aber es kann, glaube ich, nicht schaden, ein bisschen digitale Kompetenz in den Medienrat einzubringen, dessen Durchschnittsalter dann doch schon ein bisschen höher ist als das von mir und das von sehr vielen jungen Menschen. Und es geht ja nicht nur um die Vergabe von Sendefrequenzen in der Arbeit des Medienrates, sondern eine weitere feste Säule ist die Vergabe von Medienkompetenzgeldern an Projekte. Und ich glaube, hier kann ich meine Erfahrung mit dem Netz und mit meinem anderen Mediennutzungsverhalten einbringen, um mal ja quasi eine Generation in diesem Medienrat zu repräsentieren, die dort bisher noch nicht vertreten war.
Obwohl Alter ja nicht alles ist. Es gibt junge Leute, die nicht klarkommen mit den neuen Medien und es gibt Alte, die es tun. Und vielleicht noch ein paar Namen. Im Medienrat sitzt auch Hans-Jürgen Rosenbauer. Er war früher ORB-Intendant. Kann man sagen, ist medienkompetent. Dann ist auch Hannelore Stehr drin. Sie war Hörfunkdirektorin des RBB zum Beispiel. Jutta Limbach hat ja auch diese gewisse Rechtskenntnis im rundfunkpolitischen Bereich. Unheimlich hilfreich. Und insofern denke ich mal, dass Alter nicht alles ist. Oder Jungheit oder jugendliches Alter, oder?
Nee, das Alter ist nicht alles, aber was ich gerade schon sagte, ich glaube, ich habe ein anderes Mediennutzungsverhalten, was sich nicht mehr darin spiegelt, dass man vollkommen auf Radio und Fernsehen angewiesen ist, sondern dass Radio und Fernsehen bei mir zumindest über das Internet erfolgt. Und der Medienrat ist ein Ort, wo der Medienwandel mitgestaltet wird und dort halt eine digitale Perspektive einzubringen, das reizt mich. Und dort mal darüber zu diskutieren, welche neuen Formate gibt es, wie kann das Netz generell in die klassische Rundfunkstruktur eingebunden werden? Das sind spannende Fragen, die muss man sich in den nächsten Jahren stellen.
Und man muss natürlich auch Antworten geben, nicht nur Fragen stellen. Wohin soll es denn deiner Meinung nach gehen? Radio mehr ins Internet, ins mobile Internet? Da hat ja die MABB zum Beispiel in Wittstock ein sehr interessantes Programm. Sie strahlt dort Internet über ganz normale Fernsehsender aus. Das heißt also Mobilempfang auch im Auto fürs Internet, rein praktisch und auch theoretisch dann, wenn man das ausbaut.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass zukünftig immer mehr Medien IP betrieben werden. Also das heißt, die Technologie des Internets sich zu nutzen macht. Aber der klassische Medienempfang wird ja erstmal nicht wegsterben. Aber die beiden Welten verschmelzen miteinander. Also der klassische Rundfunk und das Netz. Ja, und da muss man halt natürlich neue Wege finden und die passenden Antworten liefern.
Da sind wir ganz gespannt, was das neue Medienratsmitglied der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, Markus Beckeda von netzpolitik.org, erwirken kann. Denn ist es auch ein Gremium, da erzählt sicherlich, wenn ich richtig informiert bin, die Mehrheitsmeinung. Markus, wir sind auf alle Fälle interessierter Beobachter. Toi, toi, toi für die Arbeit im Medienrat. Dankeschön.
Danke euch.
Und dann war natürlich wieder die Woche viel, viel dichter mit Medienthemen, als diese kleine Sendung zu veröffentlichen vermag. Im Podcast dann mehr zum Beispiel über die Anhörung zum Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. Aber jetzt erstmal entspannen Sie mit der besten Musik zu dieser Zeit in dieser Stadt und Olli Massef. Tschüss und denken Sie daran.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Jugendmedienschutz, Staatsvertrag, ein sperriger Titel für einen zumindest spannenden demokratischen Vorgang. Ist es sozusagen möglich, mit staatsvertraglichen Regelungen Jugendliche vor den Gefahren des Internets zu schützen? Die Ministerpräsidenten haben einen Gesetzesentwurf bereits unterzeichnet, meinen es geht. Jetzt liegt es an den Parlamenten, an den einzelnen Landesparlamenten, diesen Staatsvertragsentwurf zu diskutieren. Wir hören einen kleinen Ausschnitt aus dem Berliner Abgeordnetenhaus in dieser Woche. Zuvor allerdings zwei Sachverständige, die zur Anhörung, zur öffentlichen Anhörung eingeladen wurden. Sie stellen sich gleich vor und danach ein längerer Ausschnitt aus der öffentlichen Anhörung, wo sich die einzelnen Parteienvertreter äußern.
Rechtsanwältin Nadine Schüttel, Referentin für Internet- und Medienrecht beim ECO-Verband der deutschen Internetwirtschaft und heute als Sachverständige geladen für den Jugendmedienschutzstaatsvertrag.
Das wäre jetzt auch gleich meine Frage. Sie waren als Sachverständige geladen, Frau Schüttel. Wie ist überhaupt erstmal die Einladung an Sie herangetragen worden und wie haben Sie reagiert?
Das war relativ kurzfristig von der CDU-Fraktion. Mit denen hatte ich vorher schon mal Gespräche geführt, weil die sich halt auch sehr für den Jugendmedienschutz interessieren. Hatten einfach mal angefragt, ob man mal ein Gespräch machen könnte, ein bisschen Aufklärung bekommen, ein bisschen Informationen. Und daraufhin, denke ich mal, haben die sich dann auch gemeldet und eben mich vorgeschlagen als Sachverständige für die Anhörung.
Auf welche Punkte haben Sie sich denn konzentriert? Was war Ihnen das wichtigste Anliegen hier heute?
Das wichtigste Anliegen war eigentlich klarzumachen, welches unsere Hauptkritikpunkte sind. Und
nennen Sie die ruhig nochmal.
Anbieterbegriff, also auf alle Fälle, zurzeit sind noch alle Anbieter von Telemedien erfasst und wir wollen eben eine Beschränkung auf Inhalteanbieter, weil sonst wirklich x Gesetzesverstöße, insbesondere zu den Verantwortlichkeitsregeln des Telemediengesetzes, vorliegen werden. Und deswegen wollen wir erreichen, dass eine Beschränkung auf Inhalteanbieter erfolgt, im Gesetzestext am besten.
Sie hatten noch weitere Kritikpunkte?
Noch die Jugendschutzprogramme, vielleicht, dass da ganz klar ist, dass es keine netzseitigen Maßnahmen sein werden, sondern nutzerautonome Programme, die wirklich in Elternhand sind, in Eigenverantwortung eingesetzt werden können und wo ganz klar ist, dass die Eltern selber entscheiden können, okay, wollen wir sowas verwenden, wie wollen wir die Einstellungen auch handhaben und wichtig ist natürlich da, dass ein flächendeckender Einsatz erreicht wird, das wird sich aber erst in der Praxis noch zeigen. Notwendig, damit die Jugendschutzprogramme überhaupt arbeiten können, sind natürlich die freiwilligen Alterskennzeichnungen durch die Anbieter. Da gibt es auch noch viele Ungewissheiten, also wie das überhaupt funktionieren wird, weil alle Anbieter eben auch wieder davon erfasst sind, kleine wie große, und da ist wirklich noch ein großes Fragezeichen, wie es funktionieren wird nach einer Ausgestaltung.
Haben Sie das Gefühl, dass diese Anhörung etwas gebracht hat in dem Sinne, dass das Gesetzeswerk, was ja von den Ministerpräsidenten schon verabschiedet wurde, nochmal einer Begutachtung unterzogen wird, dass möglicherweise auch Ihre Einwände da hineinfließen können?
Ich hoffe eigentlich. Also ich war jetzt schon ganz positiv davon überzeugt. Also es kamen ja auch viele gute Nachfragen und ich denke, das Interesse ist da. Und vor allen Dingen, was jetzt von allen auch nochmal gesagt wurde, dass die Transparenz wirklich fehlte, das bemängeln die Länderparlamente immer wieder, dass sie eigentlich erst beteiligt werden, wenn schon alles gelaufen ist. Und das kam mir ganz klar rüber, dass das eigentlich auch geändert werden soll. Und ich denke wirklich, dass fraktionsdurchgreifend wirklich die Schwachstellen auch erkannt wurden vom JMSTV-Entwurf. Und ich hoffe schon, dass sich da noch was bewegen könnte vielleicht.
Aber Sie als Rechtsanwältin wissen ja, was in der Praxis Gesetze mitunter auslösen. Lässt sich das Internet, das so frei sich entwickelt hat und was auch bestimmte Vorzüge hat in dieser freien Entwicklung, lässt sich das wirklich juristisch in den Griff bekommen?
Nein, also vollkommen. Ich würde auch sowieso sagen, das wäre der falsche Weg, jetzt alles nur juristisch regeln zu wollen. Es gibt natürlich bestimmte Rahmenbedingungen, die da sein müssen, aber Hauptaugenmerk sollte immer noch auf der Vermittlung der Medienkompetenz liegen. Kinder selber müssen lernen, was möglich ist, wie sie sich selber auch ein bisschen schützen können. Dann vor allen Dingen aber auch Eltern, also Erziehungsberechtigte und eben auch Lehrer. Also da muss das Hauptaugenmerk drauf liegen. Und gesetzliche Regelungen oder insbesondere auch technische Maßnahmen immer nur als Ergänzung.
Ja, mein Name ist Alva Freude. Ich bin Mitglied im Vorstand des Fördervereins Informationstechnik und Gesellschaft e.V. Und einer der Gründer vom Arbeitskreis gegen Internetsperren und Zensur. Wir haben gegen das Zugangserschwerungsgesetz mehr oder weniger erfolgreich opponiert, also was ja jetzt auch von der Bundesregierung erstmal ausgesetzt wurde, und haben uns in dem Kontext gegründet. Ich beschäftige mich aber schon seit über 10 Jahren mit dem Thema Internetzensur, Filter, Jugendschutz und so weiter. Habe auch meine Diplomarbeit 2001 dazu fertiggestellt. Ja, also ich bin von der SPD benannt worden als Sachverständiger in der Enquete-Kommission des Bundestages und werde da die nächsten 2 Jahre den Bundestag in den Internetfragen zur Seite stehen. Müssen wir mal schauen, wie das läuft. Danke.
Jetzt hat eben die Staatssekretärin mit dem Daumen nach oben gezeigt. Also ihr Beratungspotenzial war offensichtlich befruchtend für die Staatssekretärin, obwohl man, und das müssen wir jetzt einschieben, weil wir gerade unterbrochen wurden, war für mich der Eindruck, dass hier das Gesetz dann doch eher durchgewunken wird, als dass es noch novelliert wird. Haben Sie auch diesen Eindruck?
Die Befürchtung habe ich tatsächlich, ja. Also es ist so, dass irgendwie jeder sagt, naja, wahrscheinlich bringt es eh nicht viel. Und probieren wir es doch mal, ist dann die freundliche Variante. Wer sich ein bisschen tiefergehend damit beschäftigt, merkt aber eben, dass jetzt hier Mechanismen eingeführt werden, die potenziell sehr gefährlich sind, insbesondere für kleine Internetanbieter, für private Blogger zum Beispiel. Die gesamten Mikromedien, wie man sie nennt, müssen jetzt neue Anforderungen erfüllen, die für sie einfach unerfüllbar sind. Und das kann nicht Sinn von so einem Staatsvertrag sein, der letztendlich einem ganz anderen Ziel dient.
Nun ist ja das Problem, dass offenbar das Internet gar nicht mal so sehr als Medium, das wird ja vielleicht oft falsch verstanden, sondern als Plattform für verschiedene Inhalteanbieter dient, die man nicht so einfach unter einem Oberbegriff vereinigen kann. Also es gibt nach wie vor Fernsehsender, die sich präsentieren im Internet. Dann gibt es eben tatsächlich Blogger. Dann gibt es wieder Hörfunkstationen und dann gibt es wieder andere originäre im Internet entstandene Verbreitungsformen. Und alle werden jetzt in diesem Gesetz versucht zu vereinigen. Ist das überhaupt machbar, juristisch diese Plattform Internet zu kontrollieren? Oder sollte man nicht lieber die kontrollieren, die Inhalte überhaupt ins Netz stellen? Also mit jedem spezifischen Gesetz? Ich meine, Pornografie an sich ist ja sowieso schon nicht legal, dann aber auch bitte nicht im Netz, oder?
Das ist ja auch schon derzeit so. Also wir haben ja derzeit schon die stärksten und strengsten Jugendschutzgesetzgebungen im Internet in der westlichen Welt. Also das ist ja nicht so, als ob es da keinen Schutz geben würde. Es gibt keinen deutschen Anbieter von Pornografie zum Beispiel, der Kinder und Jugendlichen den Zugang erlaubt. Die müssen alle ein personalisiertes Altersverifikationssystem benutzen. Das heißt, von deutschen Anbietern, da ist sozusagen aufgeräumt worden schon in den letzten 7 Jahren, wenn man das so sehen will. Das Grundproblem an dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag ist, dass hier versucht wird, das Internet mit dem Rundfunk gleichzusetzen. Und das kann letztendlich nicht funktionieren, weil das Internet ist alles Mögliche, aber nicht rundfunkähnlich. Es gibt natürlich auch Rundfunkangebote im Internet, aber das Internet selbst ist eher ein Kommunikationsmedium, was zum Beispiel auch Echtzeitkommunikation erlaubt und persönliche, private Kommunikation und viele, viele andere Dinge. Und diesem wird dieser Staatsvertrag einfach nicht gerecht. Er wirft alles in einen Topf und das kann letztendlich nicht funktionieren.
Nun wurde hier schon deutlich, so weitergehen kann es eigentlich nicht. Also es bedarf einer Regelung, um Jugendliche zu schützen einerseits. Und andererseits gibt es aber auch das, was Sie gesagt haben, den Eingriff in ein bestimmtes kulturelles Verhalten. Also die Freiheit des Internets ist ja sozusagen ein Wert, ein Gut an sich, das auch schützenswert ist. Wie würden Sie denn jetzt nun selbst entscheiden als Politiker? Welches Gut ist denn höher zu bewerten? Der Schutz der Kinder und Jugendlichen oder
das Gut eines freien Informationszugangs im Internet?
Wir haben ja schon einen sehr hohen Schutz für Jugendliche im Internet. Wir haben die strengsten Jugendschutzgesetze im Internet in der westlichen Welt. Das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Es ist nicht so, dass es hier keine Regelungen gäbe. Auf der anderen Seite muss man natürlich schauen, welche Maßnahmen sinnvoll und tauglich sind. Und es gibt diese Diskussion, die wir jetzt hier führen, eigentlich schon seit über 15 Jahren. Und es ist schon seit langem klar, dass die Maßnahmen, die hier angedacht werden, so nicht funktionieren können. Aber gleichzeitig haben sie sehr starke Nebenwirkungen. Sie wirken sich sehr stark auf den kulturellen und sozialen Raum im Internet aus und haben das Potenzial, da eben sehr viele Dinge deutlich zu erschweren. Es wäre zum Beispiel sehr viel schwieriger, eine Art Wikipedia aufzusetzen, die aus Deutschland kommt, wenn es dieses Gesetz gibt. Ja, oder viele andere Dienste haben einfach so hohe Prüfpflichten, dass es einfach nicht praktikabel ist, sie es aufzusetzen. Das hat wirtschaftliche Folgen, es hat aber auch einfach kulturelle und soziale Folgen. Für die vielen kleinen Anbieter, für Blogger, für Leute, die kleine Webseiten betreiben, die mal ein Computerspiel rezensieren und so weiter und so fort. Und da muss man sich einfach bewusst sein, welche Auswirkungen das hat. Und ich denke, dass die Gefahr, hier einen kulturellen und sozialen Raum nachhaltig zu zerstören oder zumindest anzugreifen, ist einfach viel zu groß.
Das heißt aber konkret, Sie würden alles so lassen wie bisher?
Sicherlich ist es wichtig, Medienkompetenz zu fördern und zu stärken, vor allen Dingen bei Eltern und Lehrern. Ich denke, das ist der richtige Ansicht, denn Kinder und Jugendliche müssen in die Lage versetzt werden, selbst kompetent mit dem Medium umzugehen und auch damit umzugehen, mit für sie nicht tauglichen Inhalten umzugehen. Und das ist, denke ich, die Herausforderung. Und man kommt da auch nicht drum herum. Ja, man kann die nicht bis ins Erwachsenenalter beschützen. Selbst für 14- oder 16-Jährige sind solche Verbotssysteme, wie hier diskutiert werden, nicht mehr tauglich, weil es ist nicht praktikabel. Sie werden es selbst umgehen. Die Jugendlichen schalten die Filter halt dann eben selbst ab, ja, wenn nichts anderes mehr hilft. Und von daher muss man natürlich so ehrlich sein und sagen, okay, wenn es nicht funktioniert, müssen wir uns andere Mechanismen ausdenken. Eltern haben natürlich trotzdem noch die Möglichkeit, solche Filter zu installieren, wenn sie das wünschen. Man muss aber nicht den Einsatz erzwingen und vor allen Dingen, man muss nicht die Internetinhaltsanbieter und die Leute, die im Internet irgendwelche Projekte initiieren, mit so hohen Auflagen belegen, dass viele Projekte einfach unmöglich werden.
Soweit also zwei der drei geladenen Sachverständigen zur öffentlichen Anhörung über den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. Hören Sie jetzt in der Reihenfolge Ihres Auftritts Christian Goyni von der CDU, Frank Zimmermann von der SPD, Alice Ströver von Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Gabriele Hiller von den Linken und Silvia von Stieglitz, FDP. Sie werden auch nochmal von der Medienausschussvorsitzenden Martina Michels von den Linken zwischendurch vorgestellt. Aber zuerst von der CDU, wie gesagt, Christian Goyni.
Wir haben natürlich immer das Problem bei diesen Staatsverträgen, dass wir im parlamentarischen Bereich im Grunde genommen erst mit der Diskussion anfangen, wenn sie an der entscheidenden Stelle bei den Ministerpräsidenten schon zu Ende ist. Wollen wir früher darüber diskutieren, dann heißt es gibt noch nichts zu beraten. Und sobald was vorliegt, können wir nichts mehr dran ändern. Das ist in der Tat ein Problem, was wir hier bei jedem Staatsvertrag bemängeln. Insofern ist Ihre kritische Anmerkung zu dem Punkt in der Tat auch eine, die wir hier regelmäßig mit anbringen, ohne dass wir hier eine bisher vernünftige Lösung des Problems gefunden haben an der Stelle. Aber Frau Kisseler hat ja in ihrer Eingangsbemerkung ja in der Tat auch schon einige kritische Anmerkungen gemacht. Und ich finde es auch richtig, der Jugendmedienschutz muss ein permanentes Thema auch im Bereich der Medien- und Jugendpolitik sein. Ich glaube, wir dürfen jetzt nicht auch von politischer Seite den Eindruck erwecken, dass wir mit diesem Staatsvertrag jetzt irgendeinen nennenswerten großen Schritt gemacht haben, der uns da weiterbringt. Und ich glaube, dass diese kritische Einschätzung ja auch bestätigt wird durch das, was hier von Ihnen vorgetragen worden ist. Der Jugendschutz ist ein ganz zentraler Punkt, wenn wir über Internet reden, aber er ist eben nicht der einzige. Ich glaube, in einem Land wie der Bundesrepublik Deutschland hat das Internet auch eine wichtige wirtschaftliche Funktion. Und wir müssen eben halt aufpassen, dass wir da nicht übers Ziel hinausschießen. Und das haben Sie ja auch nochmal sehr deutlich gemacht, dass das in der Tat hier mit dem vorliegenden Vertrag ein Problem ist. Wenn wir uns die Frage der Medienkompetenz anschauen, dann habe ich in der Tat auch eher den Eindruck, dass es hier darum gehen müsste, die Erwachsenen, die Lehrer, die Pädagogen, aber vielleicht auch manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verwaltungen, in der ein oder anderen Staatskanzler, in dem ein oder anderen Ministerium fitter zu machen. Wenn ich mich an die Debatte über Löschen oder Sperren erinnere, dann scheint mir das da eher der richtige Schwerpunkt zu sein. Und dass man den Zugang für bestimmte Inhalte für Jugendliche erschweren muss oder unmöglich machen muss, das ist schon klar. Aber ich finde auch, Sie haben das ja auch angesprochen, wir machen, glaube ich, rein vom Verständnis her schon den Fehler, dass wir das, was wir rundfunkrechtlich hier in der Vergangenheit eingesetzt haben, nun meinen, wir können das aufs Internet übertragen. Und ich glaube, das ist in der Tat, Sie haben das ja auch ausgeführt, falsch. Und da kann ich Ihnen eigentlich nur zustimmen. Hier treffen sich eben alle Medien. Wir erleben das an anderer Stelle ja auch. Die Zeitungen gehen ins Internet, das Fernsehen, der Hörfunk, die Telekommunikation im Sinne von Telefonie, wenn ich an Skype und andere Möglichkeiten denke. Und insofern glaube ich nicht, dass dieser Staatsvertrag an der Stelle auch nach Ihren Ausführungen wirklich die Dinge alle richtig bedacht hat. Und mich würde dann an der Stelle auch noch mal interessieren, vielleicht kann Frau Kisseler dazu noch mal Stellung nehmen, was wir von Frau Schüttel gehört haben, auch die Frage der Einbeziehung der Access-Provider in diese Regelung. Das erscheint mir denn doch schon ein bisschen so, als ob man Telekom und Vodafone dafür verantwortlich machen würde, wenn es von irgendwelchen Callcentern Anrufe gibt, die alten Omas irgendwelche Waschmaschinen aufschwatzen wollen und sagt, das ist unlauterer Wettbewerb, das ist nach entsprechenden Gesetzen nicht zulässig, dafür haftet jetzt die Telekom. Also wenn man nur den Zugang anbietet und dann für so eine Inhalte verantwortlich gemacht wird, dann erscheint mir das in der Tat problematisch. Und was wirklich auch in den letzten Wochen und Monaten ja das große Thema beim Jugendmedienschutz war, wenn man diese ganzen Social Networks, die Debatte um Facebook und anderes sich ansieht, dann ist ja in der Tat die Frage des Datenschutzes, der Weiterverwendung von personenbezogenen Daten, die Nutzung für Werbezwecke und da eben die Problematik, dass also gerade auch Kinder und Jugendliche mit großer Begeisterung da mitmachen, private Dinge ins Netz stellen und sich dann vielleicht wundern oder überrascht werden, welche weitere Verwendung das hat. Und in der Tat, muss ich sagen, ist es, glaube ich, ein schweres Defizit dieses Staatsvertrages, dass es hier jedenfalls keine Aussagen gibt, wie immer sie denn auch möglich wären. Also mir wäre schon wichtig, insofern kann man ja die Kritik, die hier auch geäußert wurde, nochmal aufnehmen, dass man in der Tat bei den Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, auch Maßnahmen ergreift, die Sinn machen, die auch Erfolge bringen. Und das ist natürlich in der Tat ein Problem, wenn ich mir ansehe, dass das mit unterschiedlichen Rechtssystemen global Inhalte ins Netz gestellt werden und wir dann versuchen, auf der nationalen Ebene hier Reglementierung zu finden, die dann in der Regel so auch nicht greifen. Und ich glaube, da muss man in der Tat weniger bei technischen Regulierungen ansetzen, sondern eigentlich viel mehr die Frage der Information und der Schulung der entsprechenden Betroffenen, insbesondere natürlich aber auch der Eltern und der Lehrer mit einbeziehen. Wobei ich glaube, wir überfordern die Pädagogen, wenn wir ihnen den Auftrag erteilen, die sollen jetzt auch über die technischen Möglichkeiten die Eltern unterrichten. Ich glaube, das ist einem Lehrer eigentlich so nicht zumutbar. Der weiß das ja in der Regel selber nicht. Mich würde dann vielleicht noch an der Stelle auch noch mal interessieren, vielleicht kann das von Ihnen auch noch mal ergänzt werden, weil das hier so ein bisschen ja auch mit reinspielt, die Frage, wie man denn tatsächlich den Zugang verhindern kann. Wir haben ja immer diese Debatte über Löschen oder Sperren. Und Frau Schüttel, Sie haben ja auch eingangs gesagt, dass Sie ja auch stolz darauf sind, dass es dort, wo Sie Kenntnis erhalten, relativ schnell möglich ist, dann auch entsprechende Inhalte zu löschen. Und vielleicht können Sie uns auch noch mal kurz ein bisschen erhellen über die Frage, was ist denn nun möglich, was ist sinnvoller oder was ist möglicherweise an der Stelle unsinnig. Also abschließend für unsere Fraktion, wir halten den Jugendmedienschutz für eine wichtige Aufgabe, die ja auch im Internet stattfinden muss. Wir glauben aber, dass das ein Schwerpunkt sein muss, insbesondere in der Schulung derjenigen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Und das, was hier an technischen Möglichkeiten aufgelistet worden ist, ist aus unserer Sicht entweder wohl wirkungslos mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden oder aber einfach ineffizient. Und insofern würde ich weiß, dass das innerhalb der unionsgeführten Länder ja auch eine bunte Diskussion ist, ich glaube, wie bei allen anderen Parteien ja auch, aber ich bin da mit dem vorgelegten Entwurf, so wie er hier jetzt in der Entwurfsfassung, ja, bei aller Vorsicht, der vorliegt, in der Tat auch nicht zufrieden und halte es dafür umso notwendiger, dass die Frage, wie wir hier wirklich effizient mit dem Thema umgehen, uns auch weiter beschäftigt und jetzt nicht warten, bis eine Evaluation in 4 Jahren jetzt vorliegt. Ich glaube, die Zeit darf man sich an der Stelle jetzt nicht lassen.
Dankeschön, Herr Zimmermann.
Ja, vielen Dank. Ich möchte der Versuchung widerstehen, hier jetzt politische Bekenntnisse abzugeben zu diesem Gesamtthema. Ich glaube, wir sollten zunächst mal die Anhörung auswerten und in einem zweiten Schritt die Diskussion unter uns führen. Ich glaube, das gebietet auch der Respekt vor den Anzuhörenden. Andererseits ist natürlich alles richtig, was gesagt wurde, dass vom Verfahren her es ein Riesenproblem ist, dass wir als die Gesetzgeber in den 16 Ländern im Grunde das übernehmen können, was die Ministerpräsidenten da vereinbaren oder es eben in Gänze nicht übernehmen können. Aber so wie es aussieht, wenn sich 16 Regierungen geeinigt haben, spricht viel dafür, dass sich die Landesparlamente darauf verständigen, auch das zu unterschreiben. Es ist ein bisschen mehr eine Notarfunktion als eine Gesetzgebungsfunktion. Und das muss man als Parlament kritisch aufarbeiten. Das werden wir auch tun. Jenseits dieser Verfahrensprobleme, glaube ich, sollten wir die Gelegenheit nutzen, nochmal die konkreten Kritikpunkte, die ja geäußert wurden, zu präzisieren. Und ich habe die präzisesten, Sie werden es mir nachsehen, Herr Freude und Frau Götz, die präzisesten Kritikpunkte bei Frau Schüttel gehört. Und ich möchte daran anknüpfen und nochmal nachfragen. Erstens, ist es wirklich so, dass nach dem Vertragsentwurf auch die Zugangsprovider verpflichtet sind oder ist nicht doch eine Beschränkung auf die Inhalteprovider vorgenommen worden dadurch, dass in Paragraph 3 Nummer 1 die Worte Inhalte eingefügt wurden. Also es heißt künftig doch, wenn ich das richtig sehe, Angebote sind Inhalte im Rundfunk oder Inhalte von Telemedien im Sinne des Rundfunkstaatsvertrags, wohingegen es früher nur hieß, Anbieter sind Rundfunkveranstalter und Anbieter von Telemedien. Also Frage, liegt nicht in dem Gesetzentwurf durch die Einfügung des Wortes Inhalte nicht doch gerade die Beschränkung auf die Inhalteanbieter vor, die Sie ja einfordern? Ja, und wenn es so ist, wäre dem Kritikpunkt ja abgeholfen. Zweiter Punkt, den ich Sie, Frau Schüttel, auch konkret fragen würde, wenn Sie sagen, in 5 Absatz 2 sei mit der Frage der Kennzeichnungspflicht eine Gefahr der Kontrolle oder der Überwachung, glaube ich, haben Sie gesagt, verbunden. Das heißt, dass die Kennzeichnungspflicht so weit gehe, dass KJM oder andere Stellen praktisch eine Überwachungsfunktion erhielten, die sie nicht erhalten dürfen. Können Sie das nochmal konkretisieren, woraus sich Ihre Bedenken genau in Absatz 2 vom Paragraph 5, Absatz 3, wenn Sie das nochmal präzisieren können, wäre ich Ihnen dankbar. Und schließlich die letzte Anmerkung, dass die Frage Sperrung oder Löschung, was ein Riesenproblem ist, ein Riesendiskussionspunkt ist. Die Frage nochmal an Herrn Freude, ist es wirklich ein Problem dieses Rundfunkstaatsvertrages oder ist es nicht eher ein Problem des Zugangserschwerungsgesetzes des Bundes? Da müsste man Ihre Kritik aufnehmen und müsste gucken, ist es wirklich geeignet. Aber ist immer die Frage an Sie, sind hier Sperrungsmaßnahmen vorgenommen worden oder vorgesehen worden im Jugendmedienschutzstaatsvertrag, die Sie kritisieren, oder ist es das Zugangserschwerungsgesetz, was Sie meinen? Das wären die 3 wichtigsten Konkretisierungspunkte, die, glaube ich, aus Ihrer Kritik folgen. Grundsätzlich, vielleicht nur den einen Satz zur vorläufigen Einschätzung. Wir sind natürlich auch hochgradig skeptisch, ob das alles so funktioniert. Und es wird die Praxis erst zeigen, ob sich überhaupt eine Verbesserung beim Jugendmedienschutz einstellt. Nur den Versuch zu unternehmen, überhaupt etwas zur Verbesserung des Jugendmedienschutzes zu tun, glaube ich, der Versuch ist legitim. Diesen Versuch wollen wir uns stellen. Und da bin ich bei Frau Götz, letzter Satz. Wenn Frau Götz sagt, wir haben hier wenigstens einen Schritt in Richtung auf ein bisschen mehr Schutz vor entwicklungsgefährdenden Inhalten, dann würde ich dem zustimmen, dass wir jedenfalls einen solchen Schritt gehen müssten. Aber es müssen die Bedenken ausgeräumt werden.
Herzlichen Dank. Frau Ströver.
Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Grundsätzlich ist es ja immer so, dass man sich als Politikerin in dem Zwiespalt befindet. Einerseits natürlich bestimmte Dinge schützen zu wollen vor Zugriffen, andererseits eben aber natürlich auch jedenfalls aus unserer Sicht einen möglichst offenen Zugang zu allen Internetangeboten zu sichern. Und ich denke, das Kernproblem, was hier zum Teil auch schon geäußert worden ist, dass eine Veränderung oder bewusstere Nutzung des Internets sicherlich nicht mit diesen Maßnahmen dieses Jugendmedienstaatsvertrags erfolgen kann. Und das ist ja auch von Frau Götz klar gesagt worden. Was aber uns angeht, Herr Zimmermann und auch Herr Goyni, ist natürlich unsere Aufgabe nicht nur die notarielle, sondern es ist natürlich auch klar zu sagen, diese Maßnahmen, die hier vorgeschlagen sind, eignen sich nicht. Und dann kann man auch solch einen Staatsvertrag ablehnen. Und zwar nicht, um jetzt irgendwie zu chaotisieren, sondern es zurückzugeben in den Diskurs und zu sagen, wir müssen hier Änderungen durchführen. Und das, finde ich, ist dann auch ein Selbstverständnis als Parlamentarier, dass man eben sagt, hier sind die Dinge im Grunde nicht angemessen geregelt worden. Und ganz grundsätzlich will ich sagen, eine Hinterherregulierung, wie es hier erfolgt, ja, ist, glaube ich, im Grundsatz dilettantisch und eigentlich nicht medienpolitisch zukunftsweisend. Ich habe es so verstanden, wie Herr Zimmermann sagt, dass es jetzt in der letzten Fassung tatsächlich einen Unterschied gibt, dass Access-Provider in dieser Weise Alterskennzeichnung und Jugendschutzprogramm nicht mehr verpflichtet sind, das so zu vollziehen. Trotzdem ist im Grundsatz ist klar, ich teile die Ausführungen von Herrn Freude, dass hier mit klassischen Rundfunkregulierungsansätzen versucht wird, ein Internetverhalten zu regeln. Und das ist, glaube ich, im Grundsatz fehl. Ja? Das geht gar nicht. Und das ist ja aber die Debatte, die wir schon seit Jahren haben. Und man muss aber sagen, der Jugendmedienschutzstaatsvertrag ist ja ein Exzerpt aus dem Rundfunkstaatsvertrag und leitet das sozusagen fort, was seit Jahren da in dem Bereich versucht worden ist. Und irgendwann muss sich natürlich auch dann mal die verhandelnden Strukturen müssen sich damit auseinandersetzen, ob das überhaupt noch der Weg ist, ehrlich gesagt. Ich glaube nein, will ich ganz klar sagen. Ich glaube auch, und das habe ich jetzt so rausgehört und aus den Informationen, die wir bisher haben, dass die Anbietergleichsetzung, die hier offensichtlich erfolgt, Inhalteanbieter, absolut nicht in Ordnung ist. Und ich finde, das ist eigentlich der wichtigste Kritikpunkt, dass tatsächlich also ein Web 2.0-Anwender, ein Blogger, ein Forenanbieter, ein individueller Website-Anbieter gleichgesetzt wird mit allen großen Anbietern, die diese Dinge, diese Schutzmaßnahmen vornehmen können sollten. Und ich denke, das geht nicht. Und ich habe jetzt wirklich an die Anzuhörenden und auch an den Senat nochmal die Fragen. Also hier sollen eben diese Alterskennzeichnung stattfinden. Wie soll überhaupt das Labeln nach Altersstufen durch jeden einzelnen Inhalteanbieter vollzogen werden? Also kann mir das jemand mal von der praktischen Seite her erläutern? Ich verstehe das überhaupt nicht. Also wen holt man sich da als Berater? Wie operationalisiert man das? Dann sind hier die Altersgrenzen eingeführt worden. Dann wendet man aber nicht die klassischen Jugendschutzaltersgrenzen an 14 Jahre, sondern ausgerechnet 14 Jahre, was ja im allgemeinen Recht eine wichtige Altersgrenze ist eliminiert. Verstehe ich auch nicht. Und ich Ja, also das versteht doch keiner. Zum Beispiel ist man religionsmündig mit 14, aber hier ist 14 Jahre, kommt hier gar nicht mehr vor. Würde ich einfach mal wissen, warum ist das so gemacht worden und wie soll dieses Label nach Altersstufen überhaupt stattfinden? Und dann diese berühmten juristischen Begriffe, die hier neu eingeführt werden, Entwicklungsbeeinträchtigung. Was ist wann entwicklungsbeeinträchtigend? Also das würde ich gerne mal als definitorische Erläuterung hier aus diesem Entwurf heraus erklärt bekommen. Also sowohl von den Anzuhörenden als auch von Frau Staatssekretärin Kissler, die ja das verhandelt hat. Ich verstehe diesen klassischen ungeklärten Rechtsbegriff entwicklungsbeeinträchtigend. Unbestimmt. Ungeklärt auch nicht, aber unbestimmt auch nicht. Also was ist entwicklungsbeeinträchtigend? Und ich möchte einfach noch mal, ja, und warum? Genau, natürlich, und warum? Und ich möchte einfach noch mal wissen, ob der Senat das eigentlich alles in seiner Beschlussfassung, die ja offensichtlich gestern erfolgt ist, in dieser Weise diskutiert hat oder ob man wirklich noch mal ganz grundsätzlich sagen kann, all das, was ja etwas deletierend versucht wird zu machen, das geben wir noch mal zurück. Also ich bin eigentlich aus unserer Sicht, glaube ich, nicht gewillt, so einem Staatsvertrag zuzustimmen. Also ich meine, wir werden es ja sehen, wenn wir jetzt den endgültigen Entwurf bekommen, aber ich muss sagen, problematisch. Und dann noch mal zu der ganzen Frage, wie bilden wir die Gesellschaft? Ja? Wie bilden wir die Erzieher, die Eltern? Ich habe da meine Zweifel, muss ich sagen. Aber ich bin sehr sicher, dass es nicht anders geht. Aber auch hier ist es ja immer ein Hinterheragieren. Ja? Also die ältere Generation kann, glaube ich, es gar nicht schaffen, die Dinge der Entwicklung des Netzes so schnell aufzuarbeiten, wie sie sich sozusagen neu reformieren und wie neue Kommunikationsstrukturen entstehen. Also vielleicht können Sie noch mal kurz, also auch als Frage wirklich an Sie, weil einfach nur zu sagen, was alles nicht geht, ist ja keine Lösung. Also was kann wie, ja, erfolgen, damit man tatsächlich die Problematik, also bestimmte Inhalte, die wir Kindern und Jugendlichen vorenthalten wollen, glaube ich, oder des Umgangs damit zu verbessern, dass wir da, glaube ich, einen Verbesserungsbedarf haben gesellschaftlich. Davon gehe ich aus, darüber gibt es einen Konsens.
Dankeschön, Frau Dr. Hiller.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, vielen Dank den unseren Gästen für die interessanten Ausführungen. Ich hatte ehrlich gesagt noch ein paar Argumente für diesen Jugendmedienschutzvertrag zu hören. Das ist mir leider nicht gelungen, sodass also meine Zweifel, die ich ja durch das Lesen und Beschäftigen damit vorher aufgebaut habe, dass die auch geblieben sind. Nichtsdestotrotz ist es ein Kompromiss zwischen 16 Ländern und ich will das auch nicht kleinreden, da haben sich Leute geschunden, gesucht, um Lösungen zu finden, wie der Jugendmedienschutz verbessert wird. Meine Frage ist, wird er durch dieses Gesetz wirklich verbessert? Oder wird nicht diese Sensibilisierung der Gesellschaft, wie Frau Kissler sie ja in ihrer Begründung auch sagte, wird das nicht eher suggeriert? Macht man nicht Eltern vor, wenn wir hier bestimmte Filter einbauen, bestimmte Alterskennzeichnungen beachten und so weiter, können wir unser Kind vors Internet setzen und dann ist Ruhe. Und dieses Problem, auch als Gesellschaft dieses Problem zu behandeln, das wird in jedem Falle durch dieses Jugendmedienschutzgesetz nicht gemacht, kann es wahrscheinlich gar nicht leisten. In dem Sinne ist natürlich eine Sensibilisierung, wie sie für uns als Parlament erfolgt, noch einmal eine wichtige Sache. Und es ist eben auch die Frage, wie das durch medial aufgenommen wird und weitergetragen wird. Letztlich verantwortlich für den Medienschutz ihrer Kinder sind Eltern. Und das kommt mir eigentlich in der Diskussion immer zu kurz. Das kann man nicht delegieren an freie Träger oder Schulen, sondern das muss mit Eltern geklärt werden, dass die eben ihre Kinder da nicht versorgen, in ihrer Freizeit sie da hinzusetzen und da den freien Lauf der Spiele überlassen. Der Gesetzgeber, wie er sich hier darstellt, betrachtet aus meiner Sicht das Internet als ein virtuelles Jugendzentrum. Und das ist es natürlich nicht. Das ist ein weltweit agierendes Netz, wo man Zugriff haben kann, was eine große Bereicherung ist. Und diese Chance der Bereicherung wird aus meiner Sicht zu wenig beachtet. Ja? Also das gibt es ja wahrscheinlich in der Gesellschaft beim Umgang mit Internet insgesamt. Also einmal Angst vor Kontrollverlust, ja? Streben nach Kontrolle, Streben nach Sicherheit. Das sind die Leute, die sich hier artikuliert haben, oder das ist das, was sich hier durchsetzt. Und auf der anderen Seite ist natürlich Internetaufbruch, Entdeckerfreude, eine Riesenchance für gesellschaftliche Kommunikation. Und da Kinder heranzuführen, da bedarf es eben mehr, als wie es im Gesetz dargestellt wird. Ich habe ein paar Fragen, die ich einfach jetzt mal kurz hintereinander auch benennen möchte. Frau Kisseler, Sie sprachen von gesellschaftlicher Sensibilisierung. Welche Schritte sehen Sie noch als notwendig an, wenn denn dieses Gesetz beschlossen wird? Kann es nicht alleine stehen, da sind wir uns hier einig. Was sollte dann gerade auch auf Landesebene weiter erfolgen? Was sind Folgemaßnahmen, die Sie ableiten, die wir auch als Parlament sicherlich ableiten müssen? Zweite Sache. Frau Götz sagte es, in einem anderen Zusammenhang, Herr Freude sagte es, es erfolgt ein Eingriff in das freie Internet. Frau Götz, Sie sagte es, das ist ein Schritt in Richtung Jugendmedienschutz, kann als Schritt betrachtet werden. Aber ist nicht der Preis zu hoch? Das ist meine Frage jetzt auch gesamtgesellschaftlich. Ist der Preis ins freie Internet, ja, als Begriff, ist der nicht zu hoch, was hier durch das Jugendmedienschutzgesetz veranstaltet werden soll, was kontrolliert werden soll? Das ist auch eine Abwägungssache, die wir in der Politik zu machen haben. Drittens, ja, welche Mittel würden Sie sehen zu weitergehendem Medienschutz? Das ist vielleicht jetzt ein bisschen allgemein gesagt, aber ein paar Dinge wurden ja auf jeden Fall angesprochen. Und ich denke, da sind wir auch als Parlament gefragt. Und die Diskussion nachher um Jugendmedienkompetenz geht ja in so eine Richtung. Aber was konkret würden Sie sehen, was Jugendmedienschutz aus Ihrer Sicht noch, was dann noch möglich wäre aus politischer Sicht? Ich sehe eine massive Kritik an der Durchsetzbarkeit des Gesetzes. Das betrifft die Filter, das betrifft die Altersangaben, die ja aus meiner Sicht auch sehr willkürlich gehandhabt werden können. Das betrifft im Übrigen die Sendezeiten. Also wir haben selbst in Europa unterschiedliche Zeitzonen. Wenn man dann noch weltweit agiert, wie werden dann Sendezeiten noch kontrolliert? Ja, und gut. Clevere Kinder können damit gut umgehen, aber ist das nicht eine Farce? Und deshalb frage ich, ist dieses Gesetz wirklich auch durchsetzbar? Oder muss man nicht von vornherein sagen, nein, es ist nicht durchsetzbar, und wird nicht die erste Klage beim, ist es das Verfassungsgericht, wo man da klagt, wahrscheinlich, ja? Wird es nicht sofort bringen, nein, dieses Gesetz muss überarbeitet werden, wie wir es ja jetzt mehrfach hatten. Und das wäre schon ärgerlich, wenn wir als Politik hier was durchziehen, wo wir von vornherein Probleme haben, was die Realisierbarkeit betrifft. Also auf verschiedenen Ebenen, was die technische, als aber auch was die verschiedenen Sendezeit- und Altersangaben betrifft. Dann, Sie sagen, es ist ein Fortschritt, dass es freiwillig ist. Ja, das kann man so oder so sehen. Ja, also einerseits schön, wer es machen will, macht es. Wer die Möglichkeiten hat, natürlich auch materiell das zu machen, der macht es. Andererseits entsteht natürlich auch ein Druck auf diejenigen, die es nicht leisten können. Und letztlich wird gesagt, es wird eine nutzerautonome, es erfolgt ein nutzerautonomer Einsatz durch die Eltern. Ist das realistisch? Ja, also inwiefern hinterfragen Eltern das, was dort vorgegeben wird? Also ich stelle einfach die Frage, ist Freiwilligkeit an dieser Stelle, wie weit geht das? Ist das hilfreich? Ich will nicht fordern, dass es insgesamt durchgesetzt werden kann, auch weil ich weiß, dass es gar nicht geht. Aber ist es nicht, also letztlich dann auch eine Farce? Ja? Gut, und die technischen Maßnahmen, dazu wurde schon genug gesagt. Sendezeiten wurde auch schon gesagt. Also vielleicht sind das erstmal meine Fragen. Dankeschön.
Dankeschön. Frau von Stieglitz.
Vieles wurde gefragt, worauf wir auch hingewiesen hätten, und deswegen brauche ich es nicht nochmal zu fragen. Aber ich wollte auch nochmal aufgreifen, Frau Kisseler, Sie hatten auch vor allem betont die gesellschaftspolitische Sensibilisierung. Ich denke, wir sind uns auch jetzt hier in der ganzen Anhörung und in der Befassung mit dem Ganzen bewusst, dass das gar nicht ausreichend ist, dieser Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Sie äußern das ja auch sehr kritisch, sodass ich annehme, dass Sie auch sehen, dass es zur Sensibilisierung zwar ausreichend ist, aber nicht wirklich, für, um die Jugend auch zu schützen. Warum wird er dann trotzdem jetzt, sagen wir mal, durchgezogen? Es ist ja wohl noch so lückenhaft. Warum? Es ist ja nicht ausreichend. Und da nochmal eben die Frage, der wird ja einfach, wir als Parlament, das haben alle schon angesprochen, sind gar nicht richtig einbezogen worden. Und es wird ein wirklich lückenhaftes Vertragswerk jetzt einfach durchgezogen. Gut, Andi, wir bedanken uns für die interessanten Beiträge. Und ich will nicht noch zu viel Fragen wiederholen. Mir gibt es noch mal eine Frage an Frau Götz. Sie hatten immer wieder betont die Medienkompetenz und die solide Begleitung. Wir haben ja auch den Medienführerschein nachher zu diskutieren, den haben wir ja auch auf den Weg gebracht und unterstützen das. Nur die Frage, das Internet gibt es ja nicht erst seit gestern, das gibt es ja schon so lange. Ist also klar, Sie müssen die Lehrer sich umstellen, auch auf dieses neue Medium, aber könnten die sich, also Sie stellen immer dar, Sie sind ein bisschen überfordert noch, die Lehrer, das gehört doch zu Ihrem Ausbildung, zur eigenen Ausbildung dazu. Also ich denke, nach so vielen Jahren müssten Sie sich doch auch noch mehr zu Hause fühlen mit diesem neuen Medium. Also und das andere, die Frage an Herrn Freude. Sie sagen ganz klar, dass die Filter nicht tauglich sind. Dann bleibt ja nur die Sperre. Und wir sagen ja auch lieber filtern statt sperren. Wo sehen Sie denn eine Möglichkeit? Wir haben untaugliche Instrumente, wollen keine Sperre, also da würde ich fragen, was Sie da für Alternativvorschläge haben. Und ich wollte es auch dabei belassen, weil die Zeit schon so fortgeschritten ist. Danke.
Radio 1. Nur für Erwachsene.